würde heute gerne über Namen sprechen und ihre Bedeutung und darüber hinaus auch noch ein bisschen. Und ich habe zwei Namen, vielleicht habt ihr die schon mal gehört. Der eine heißt Sha'er Yashuv. Zur Erinnerung, wir befinden uns in Jesaja. Und der andere heißt Maher Shalal Hashbaz. Der erste heißt Sha'er Yashuv, heißt ein Rest wird zurückkehren. Und der andere, Maher Shalal Hashbaz, heißt Eile, Raub, schnelle Beute. Ich erkläre euch das nachher noch. Ich war gestern bei einem Fußballspiel, eigentlich war ich auf dem Weg zur Gemeinde, FV Herbolzheim gegen SV Stegen, und ich habe mich da hingestellt und kurz weggeguckt und haben die ein Tor geschossen, ich habe es nicht gesehen. Und dann wartet man ja eigentlich drauf und denkt, jetzt kommt die Wiederholung, weil das ist man ja vom Fernsehen so gewohnt, aber auf dem Feld kommt ja gar keine Wiederholung. Also ich wusste dann, es steht 1-0, aber mehr nicht. Würde ich jetzt aber Bundesliga schauen, ich glaube Bayern hat gestern 1-1 gespielt, das ist ja immer ganz wichtig. Ich weiß nicht, wer von euch Sky hat und das mal auch schaut. Ich weiß auch nicht, wie viele Kameras es gibt, aber es gibt bestimmt 12 Kameras. Und wenn dann ein Tor geschossen wurde, kann man sich das aus jeder Perspektive anschauen. Und dann würde man, wenn man jetzt das Spiel analysiert und ein Reporter ist, dann würde man sagen, ah, sie haben zu wenig Druck gemacht oder sie haben gut gespielt, sind taktisch gut gestanden. Jetzt gestern beim FV Herbolzheim würde ich sagen, die waren nicht ballsicher genug. Die Ballstaffetten haben nicht gespielt, sie haben ein bisschen zu hektisch und zu schnell, zu lange Pässe nach vorne gespielt. Ich hätte mir gewünscht, sie würden das Spiel ein bisschen aufbauen, das hätte ich ihnen als Trainer gesagt. Und jetzt mache ich einen großen Sprung aber zu Jesaja, zur Zeit Jesajas. Das sind 2700 Jahre zurück ungefähr. Und so wie ich jetzt in diesem Fußballspiel so eine Stimmung abgezeichnet habe, so zeichnet uns das Buch Jesaja auch eine Stimmung und das porträtiert sowas von dem, wer Gott ist. Also im Buch Jesaja geht es um Gott. Und Gott zeigt sich und zeigt von seinem Charakter uns was. Und das möchte ich mit euch im Buch Jesaja entdecken. Und da gibt es noch mehr wie diese 12 Kameraeinstellungen, da gibt es ganz viele Blickwinkel. Und deswegen haben wir die Chance, das zu entdecken. Wir haben quasi diese Wiederholung, wir können da richtig reingehen. Ich muss allerdings, ich habe ja letztes Mal damit angefangen, ein bisschen Wiederholung machen, auch für die, die nicht da waren. Ich habe letztes Mal dieses Zitat zitiert, cogito ergo sum, und es ist ja so philosophisch und es heißt so viel wie, wer weiß es? Denke, also bin ich. Genau, das ist so philosophisches Denken. Weil ich denken kann, existiere ich. Aber hebräisches Denken ist anders. Im Hebräischen sagt man, ich existiere, darum bin ich. Das heißt, im Hebräischen Denken steht immer zuerst eine Geschichte, also eine Existenz von etwas. Und das sehen wir ganz stark. Wir haben Abraham, die Geschichte Abrahams, wir haben die Geschichte eines Volkes, was existiert. Und wir können heute tatsächlich nach Israel gehen und dieses Volk gibt es noch. Und es gibt so viele Spuren Jesu, das ist einfach da, es existiert. Und aus der Geschichte heraus kommt dann das Prophetische und das, wo Gott was spricht. Aber immer erst ist existiert was. Das ist so mehr greifbar, finde ich, wie ich denke, darum bin ich. Das andere ist eher so philosophisch. Und weil das so ist, haben wir mit der Geschichte von Jesaja, da finden wir ganz, an ganz vielen Ecken einfach Beweise und geschichtliche Sachen, die einfach so waren. Zum Beispiel der König Hesia. Vielleicht muss ich kurz aber Jesaja 1, Vers 1 nochmal lesen, damit wir wissen, um was es geht. Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem zur Zeit des Usia, Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. Also Jesaja hat eine Vision, eine Offenbarung, und er ist Prophet am Hofe des Königs über den Zeitraum von vier Königen: Usia, Jotham, Ahas und Hiskia. Eine ganz schön lange Zeit, also 740 bis 686, ist wirklich lange. Und wenn wir jetzt heute nach Israel gehen und suchen was, zum Beispiel über Hiskia, dann finden wir den Hiskia-Tunnel. Die Assyrer haben ja Jerusalem belagert und Hiskia hat da vorne einen Tunnel gebaut von der Quelle, sodass Jerusalem Wasser hatte. Und wenn wir weiter forschen und mal nach Jerusalem gehen, da finden wir ganz viele Beweise, dass der König gelebt hat, der König. Und selbst in Geschichtsbüchern finden wir, dass das, was in Jesaja beschrieben ist, wirklich passiert ist. Und ein wichtiger Hintergrund, den muss ich euch noch erklären. Also 740 fängt Jesaja an am Hof des Königs als Prophet. 721 kommen die Assyrer. Also ihr müsst euch das so vorstellen, eigentlich habe ich eine PowerPoint gemacht mit 28 Seiten, aber nur zwei Bildern. Und jetzt, sonst hätte ich euch das können zeigen, jetzt versuche ich mit meinen Worten euch das zu malen. Also Israel ist ja da in der Mitte und oben ist Assyrien und unten Ägypten. Und drumherum diese ganzen Völker, die Philister, die Ammoniter und so, die sind alle so ein bisschen drumherum. Und Israel steht immer zwischen diesen zwei Großmächten, im Norden Assyrien und im Süden Ägypten. Und sie sind eigentlich immer so ein Spielball, weil sie sind das kleinere Land. Unter David waren sie sehr stark in dieser Monarchie, aber eigentlich sind sie immer ein Spielball dieser Mächte. Und die Assyrer, die versuchen alles einzunehmen, und unter anderem auch Israel. Und sie schaffen das 721 vor Christus, also während der Zeit Jesajas, dass sie das Nordreich einnehmen, das sind die 10 Stämme, und übrig bleibt das Südreich, das nennt man Juda und Benjamin, aber man sagt immer Juda, mit der Hauptstadt Jerusalem. Das ist der Zusammenhang. Und wenn ihr die Geschichtsbücher lest, das ist voll die assyrische Kriegsführung, wie sie ihr Reich ausgedehnt haben, da kann man echt ganz viel lesen und auch nachhören. Und in dieser Zeit lebt jetzt Jesaja. Das ist Geschichte. Und ich habe letztes Mal gesagt, er ist am Hof des Königs und er ist der Neffe des Königs. Das steht nicht in der Bibel, das finden wir in so jüdischen Schriften. Und es waren schwierige Zeiten. Ich weiß nicht, ob man sie mit unseren vergleichen kann, aber im ersten Teil, und das ist Kapitel 1 bis 39, geht es um das Gericht. Und ich habe euch letztes Mal ganz viele Bibelstellen, ich versuche das diesmal ein bisschen weniger, sonst haben wir so viele Stellen, aber ich kann euch meine 28 Seiten PowerPoint-Präsentation geben, da steht alles drin. Im ersten Teil 1 bis 39 geht es um Gericht und da kommt jetzt dieser Name ins Spiel. Maher Shalal Hashbaz. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, also Gott hat zu Jesaja gesagt, du sollst deinen Sohn so nennen. Das heißt, raube bald, eile Beute. Und das steht eigentlich so für diesen ersten Jesaja-Teil, Kapitel 1 Vers bis 39. Und da gibt es einen Teil, was heißt, er solle zum König Ahas gehen. Also stellt euch vor, Jesaja ist da unterwegs am Hof des Königs. Er geht zu Ahas und hat seinen Sohn dabei. Und er ruft da, Maher Shalal Hashbaz, komm mal. Jetzt kannst du hier ein bisschen spielen, Maher Shalal Hashbaz. Ah, wer bist denn du? Ah, du bist der Maher Shalal Hashbaz. Und plötzlich ist hier was präsent in Kapitel 1 bis 39, weil Jesaja ist ja hier am Hof des Königs durch diesen Sohn, das ist ein prophetischer Name. Und es heißt Eile, Bald, Raube, Beute. Das steht, glaube ich, in in Jesaja 8, Vers 1, Raube, Bald, Eile, Beute, übersetzt Luther. Und da steht auch, dass er beim Ahas war. Das heißt hier, der Name ist absolut prophetisch und er soll sagen, weil ihr in euren Sünden seid, wird dieses Gericht kommen, es wird Raub kommen und es wird Beute genommen. Also im ersten Teil geht es um das Gericht und es geht um die Sünde und es geht darum, dass Gottes Zorn erregt ist, weil das Volk in Sünde gefallen ist und von ihm abgefallen, weil sie sich Götzen gemacht haben und nicht mehr an Gott dran waren. Und deswegen bringt Gott Gericht und er bringt es durch Jesaja, der es prophezeit. Und der zweite Teil, das ist wichtig, so dieser Unterschied, Kapitel 40 bis 66, hier kommt dieser zweite Sohn, der Sha'er Yashuv, das heißt, ein Rest wird zurückkehren. Und das ist auch prophetisch, da war der bestimmt auch, da dann beim Hiskia, sagt, Sha'er Yashuv, kommst du mal, wir gehen jetzt heim, Sha'er Yashuv. Sha'er Yashuv, oh, bist du... Und was sagt Sha'er Yashuv? Ein Rest wird umkehren. Das heißt, dieser Name ist auch prophetisch und sagt, es wird zwar ein Gericht kommen aufgrund eurer Sünde, aber ein Rest wird umkehren. Jetzt bin ich ja bei diesem Fußballspiel gewesen und habe ja gesagt, dass man so eine Analyse macht, wie die gespielt haben. Und wenn wir jetzt Jesaja lesen, dann ist das eine Analyse. Und so eine Schau von Jesaja, er ist ja Prophet, wo Gott sich zeigt. Also eigentlich müssen wir uns vorstellen, Gott ist, glaube ich, eher so, Gott ist zurückhaltend. Gott rückt nicht gleich mit allem. Ich glaube, er ist auch so der Heilige Geist, diese Taube ist eigentlich eher scheu. Aber es gibt immer so Phasen, wo Gott sich zeigt. Und ich glaube, das kostet Gott auch was, weil die Menschen ihn ja oft dann ablehnen und so. Aber in Jesaja zeigt Gott was von seinem Charakter. Und wir schaffen das nicht, jetzt dieses Buch Jesaja so komplett durchzulesen, aber diesen Spirit dahinter, oder das versuche ich irgendwie rauszuarbeiten. Und letztes Mal habe ich darüber gesprochen, über den Kadosh Israel, den Heiligen Israels. Und da geht es darum, dass das 30 Mal vorkommt in Jesaja, der Heilige Israels. Also ein Charakterzug, den Gott hier offenbart, ist, dass er heilig ist. Und zwar der Heilige für Israel. Und ich habe das dann letztes Mal so beschrieben, dass im ersten Teil offenbart sich der Heilige im Gericht und er rechnet ab mit der Sünde. Und im zweiten Teil offenbart sich der Heilige Israels als der Schöpfer. Und heute bringe ich noch einen zweiten Charakterzug Gottes. Das ist jetzt auch wieder so ein Fachbegriff. Histapanim, und das heißt das verborgene Angesicht Gottes. Das finden wir 8-mal in Jesaja und das zieht sich auch so durch. Hester kommt von Satar, das gibt es auch als Name. Satar kommt von Star oder Stern oder von mysteriös und bedeutet verborgen. Und Panim, danke, ist das Gesicht. Das ist ein Plural, obwohl Gesicht eigentlich Singular ist. Weiß ich jetzt nicht warum. Gibt es nicht so oft im Hebräischen. Shamayim gibt es noch, Himmel. Oder Mayim, Wasser. Und Panim, Gesicht. Habe ich noch nicht rausgekriegt. Und Hester, also von Satar, von Star und von Mysterious, verborgen. Der zweite Charakterzug, auf den ich heute diese Lupe lege und der uns was von Gott zeigt: Gott ist ein Gott, dessen Angesicht verborgen ist. Das ist heute mein zweiter Punkt. Das andere war jetzt noch Wiederholung. Gott ist der Heilige Israels. Er ist heilig, er ist anders. Er ist abgesondert. Und Gott ist aber auch der, der sein Angesicht verbirgt. Und es irgendwie spannend, auch für mich selber so auf dieser Ebene das so anzugehen, weil Angesicht ist ja, also Menschen begegnen sich ja eigentlich von Angesicht zu Angesicht. Mit Maske ist jetzt tatsächlich ein bisschen eingeschränkt, aber wenn ich mich mit jemandem treffe, dann gucke ich ihm ins Angesicht und dann habe ich eine Begegnung. Mein Sohn, wenn der spielt ja dann oft Verstecke, dann rennt er hoch, wenn ich ihn ins Bett bringe und versteckt sich schon mal. Aber er macht ja nur die Decke über den Kopf. Der Rest guckt irgendwo raus und sagt, ja, wo ist er denn? Und dann kommt das sofort. Der hält es ja nicht lange aus, aber er denkt, wenn er sein Angesicht verbirgt, dann hat er sich versteckt. Also so von Angesicht zu Angesicht, das steht eigentlich für Gemeinschaft. Und Gott zeigt uns hier aber so einen Wesenszug, dass er ein Gott ist, der sein Angesicht verbirgt. Also wenn wir versuchen, Gott irgendwie zu definieren, dann können wir sagen, Gott ist, der das Angesicht verbirgt. Hestapanim. Und jetzt ist die Frage, warum macht Gott das? Warum verbirgt Gott sein Angesicht? Dazu würde ich mit euch jetzt Jesaja 45, Vers 14 lesen, das Ende. Jesaja 45, 14. Nur bei dir ist Gott und sonst ist kein Gott mehr. Dann Vers 15, für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Wer ist Gott? Er ist ein verborgener Gott. Und warum ist er verborgen? Einfach weil er Gott ist. Das lässt sich eigentlich gar nicht erklären. Also wir versuchen ja manchmal Gott irgendwie zu definieren, aber Gott lässt sich nicht definieren. Also wir sind jetzt auch noch bei Jesaja. Ich meine, im Neuen Testament mit Jesus wird es ein bisschen anders, aber ich will eigentlich so bei Jesaja bleiben. Zum Beispiel Mose bei dem Auszug aus Ägypten, danach fragt er Gott ja, wer bist, was soll ich denn sagen, wer du bist? Und Gott sagt, ich bin. Also ich bin, wer ich bin. Wir möchten aber Gott ja eigentlich gerne irgendwie definieren. Aber die Definition von Gott ist eigentlich, er lässt sich nicht definieren. Er ist ein verborgener Gott. Wenn ich euch jetzt so weitere Stellen nenne, dann geht es eigentlich dann darum, dass Jesaja beschreibt, dass die Götter, die man sehen kann, sind keine Götter. Also er sagt ja dann, ihr habt euch aus Holz irgendwelche Figuren geschnitzt und die sehen aus wie Götter. Und von dem anderen Teil von dem Holz macht ihr ein Feuer und bratet euer Fleisch und das ist dann euer Gott. Aber ein Gott, den man sehen kann, ist kein Gott, sondern Gott, der verborgen ist, also der sein Angesicht verbirgt, der ist Gott. Also es ist ein bisschen so ein Mysterium, was hier auftaucht. Wir können Gott nicht wirklich definieren oder in eine Box packen. Und warum verbirgt Gott sein Angesicht? Kein Grund erstmal, weil er Gott ist. Eben Jesaja 45, 14, nur bei dir ist Gott und sonst ist kein Gott. Für wahr, du bist ein verborgener Gott. Ein zweiter Grund, warum Gott sein Angesicht verbirgt, Jesaja 59, Vers 2. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht. Also hier ist wieder Hestapanim. Vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Der zweite Grund, warum Gott sein Angesicht verbirgt, sind wir. Wegen unserer Sünden, wegen unserer Schuld. Und ich habe das letztes Mal erklärt, dass das Entscheidende in dieser Gottesbegegnung in Jesaja ist, diese Begegnung mit dem Heiligen Israels. Vielleicht erinnert ihr euch Jesaja 6, wo Jesaja diese Vision hat vom Tempel und wo er den Gott sieht und wo er diese Engel sieht, die sich zurufen, heilig, heilig, heilig. Und Jesaja dann, wehe mir, ich verstumme. Und ich habe dann letztes Mal herausgearbeitet, dass da steht, Damati, und dass das bedeutet, wehe mir, ich bin still. Das heißt, in der Begegnung mit Gott ist Jesaja verstummt, er ist nichts mehr, er ist zerschlagen. Er existiert nicht mehr. Und das hebräische Wort dafür ist Hit Palel. Und was dann passiert, jetzt muss ich kurz diese Bibelstelle suchen, Jesaja 41, Vers 16. Du sollst sie worfeln, dass der Wind sie wegführt und der Wirbelsturm sie verweht. Du aber wirst fröhlich sein über den Herrn und wirst dich rühmen des Heiligen Israels. Jesaja hat diese Gottesbegegnung und er wird zu nichts und er betet dann. Und beten heißt Hitpalel und Hitpalel heißt sich selbst richten und so zu nichts werden. Und ich habe gesagt, dass für Gebet, auch die Gesten des Gebets sind Gesten des Todes. Also wenn wir beten, dann hat man sich früher ja auf den Boden gelegt und sich so ausgestreckt. Oder man hebt die Hände, ist auch eine Geste des Todes, des Sterbens. Oder die Augen schließen. Und was ich hier gerade beschreibe, ist dieser Prozess in der Begegnung mit dem Heiligen, dass wir zu nichts werden, dass wir sterben. Und dass dann daraus, Jesaja 41, Vers 16, du aber wirst fröhlich sein über den Herrn, wirst dich rühmen. Da steht jetzt Hit Hallel. Also Jesaja macht viel so Wortspiele. Hit Hallel aus dieser Begegnung mit dem Heiligen und ist in diesem Zerschlagensein, in diesem Nichtswerden und ich vergehe und werde still, entspringt die Gottesbegegnung. Nämlich jetzt, Jesaja 41, 16. Du wirst fröhlich sein über den Herrn und wirst dich rühmen des Heiligen Israels. Hit Hallel. Was ich sagen will, das gehört immer zusammen. Und das ist das Thema von Jesaja. Ich komme gleich wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Aber der Gesamtkontext, das müssen wir irgendwie verstehen. Ich versuche das zu erklären, herauszuarbeiten. Ihr merkt, es ist schwierig, aber es ist eigentlich klar und deutlich. Es gibt eine Begegnung mit dem Heiligen Israels und in dieser Begegnung wird uns unsere Sündhaftigkeit so tief bewusst, dass wir komplett zerschlagen sind. Und das erlebt Jesaja. In der Begegnung mit der Heiligkeit Gottes geschieht es, dass wir vernichtet sind, weil wir dem heiligen Gott gegenüberstehen, der mit uns in Beziehung treten will. Da werden wir zu nichts und das ist die Voraussetzung aber, und das ist das Gericht in Kapitel 1, Vers 9, und das ist die Voraussetzung, dass wir ihm begegnen, dem heiligen Gott. Und das habe ich ja gerade gesagt, Hestapanim, Gott verbirgt sich aufgrund unserer Sünden, wir sind bei Punkt 2, Gott verbirgt sein Angesicht wegen unserer Sünden und deswegen müssen wir in diesen Prozess kommen, dass wir diese Sündhaftigkeit erkennen in der Begegnung mit dem heiligen Gott. Wir müssen akzeptieren, dass Gott zornig ist, auch auf uns, das steht in Jesaja und das offenbart uns Jesaja. Aber dabei bleibt es ja nicht, aber das ist der erste Schritt. Und dann habe ich ja gesagt, Kapitel 1, Vers 39 sind 39 Bücher und das Alte Testament hat 39 Bücher. Kapitel 40 bis 66 sind 27 Bücher, das Neue Testament hat 27 Bücher. Ich sehe auch eine Verbindung. Im Alten Testament wird diese Sündhaftigkeit offenbar und im Neuen Testament diese Rettung. So, und jetzt sind wir in diesem Prozess drin. Erst kommt diese Zerschmetterung und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, Kapitel 39. Und jetzt kommt plötzlich Hoffnung. Jetzt dreht sich das Blatt. Das bleibt ja nicht so. Der Heilige Israels tritt jetzt als der Schöpfer auf und als der, der etwas schafft. Also in Jesaja ist das ganz stark. Er verbirgt sein Angesicht, weil er so ist, wie er ist, und wegen unserer Sünden. Aber er offenbart sich trotzdem als Schöpfer und als der, der eingreift in unser Leben, ganz konkret, und er eingreift in die Geschichte. Und dazu versuche ich euch das jetzt anhand des Beispiels von Hesekia zu erklären. Also wir schreiben das Jahr 720, die Assyrer haben das Nordreich erobert. Jesaja ist im Südreich, Hiskia wird 714, wird er König, ich glaube mit 24 Jahren. Er war 29 Jahre König, er war ein guter König. Und dann im Jahr 701 kommen plötzlich die Assyrer und wollen jetzt Juda und Jerusalem erobern. Und wenn man das so nachliest in Geschichtsbüchern, die Assyrer waren richtig extrem. Also sie haben den Leuten die Augen ausgestochen, die Köpfe abgeschlagen, die waren einfach hart so. Und vor den Assyrern hatte man Angst und man hat gewusst, wenn sie kommen, dann werden sie uns überrumpeln. Und jetzt ist es Sanherib, der ist König, also 701, Hiskias König in Juda. Und jetzt haben sie schon 40 Festungen erobert. Also Hiskia hat in seiner Laufzeit die ganzen Städte befestigt mit Mauern und auch Jerusalem. Er hat diesen Tunnel gebaut, er war eigentlich vorbereitet. Aber Sanherib kommt mit seiner Armee, mit 185.000 Mann kommt er vom Norden und will jetzt Jerusalem erobern. Und er steht jetzt vor den Toren Jerusalems und da ist ja eine Mauer drum und er tritt an Hiskia heran über seine Boden und sagt, hört zu, gebt einfach auf. Ich habe zwar gehört, ihr vertraut auf euren Gott und so, aber das könnt ihr vergessen. Euer Gott wird euch nicht helfen, ich werde euch zunichte machen, weil wenn ihr das schon gehört habt, wie wir Krieg führen, immer hat unser Gott geholfen. Und so gibt es ein Gespräch und es fängt an in Kapitel 36 zwischen diesem Rabschake, also der steht für den Sanherib, und zwischen Hiskias Gesandten, also die stehen für Hiskia, deswegen sage ich jetzt Sanherib, Hiskia. Und Hiskia ist komplett verzweifelt. Da steht jetzt der Rabschake mit 185.000 Mann und will Jerusalem erobern und einfach belagern. Wir sind in Kapitel 36. Es begab sich, Vers 1, es begab sich im 14. Jahr des Königs Hiskia, also es muss 701. Da zog der König von Assyrien Sanherib herauf gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Also er hat 40 Städte hat er schon eingenommen in Juda. Und dann steht er vor Jerusalem. Dann Kapitel 37, der proklamiert es dann so vor den Mauern. Und als Hiskia das hörte, Kapitel 37, Vers 1, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Und hier wird gerade Geschichte geschrieben und hier ist gerade dieser verborgene Gott dann doch aktiv. Und das ist dieser zweite Teil von diesem Hestapanim. Gott ist zwar ein verborgener Gott, weil er Gott ist und wegen unserer Sünden, aber Gott ist dann im zweiten Teil, auch ab Kapitel 40, der Gott, der etwas Neues schafft. Also ich kann euch diese ganzen Stellen jetzt nicht zitieren, aber es geht dann irgendwie weiter. Es sagt ja dann, ich habe mit der hohlen Hand habe ich den Himmel gemessen. Gott tritt dann als der Schöpfer auf. Und jetzt beweist sich Gott in der Geschichte. Und zwar jetzt passiert Folgendes. Hiskia widersteht ihm dann und sagt, mein Gott ist der größere Gott. Und er hat sich ja auch abgenabelt von den Assyrern und sich selbstständig gemacht. Und dann ist er aber erstmal komplett zerstört. Er zerreißt seine Kleider, er geht in Buße und Umkehr. Und dann geht er zum Jesaja und sagt, Jesaja, sag mal was. Dann sind wir Jesaja 37, Vers 6. Jesaja aber sprach zu ihnen, so sollt ihr euren Herrn sagen, so spricht der Herr, fürchte dich nicht. Also er sagt, ach, na, ihr braucht euch nicht fürchten. Und dann sagt er, ich will dem einen anderen Sinn geben und er wird wieder gehen. Und dann betet Hiskia, Jesaja 37, Vers 16, Herr Zebaoth, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über allen Königreichen, der du Himmel und Erde gemacht hast. Vers 20, nun aber Herr, unser Gott, errette uns, der du allein Gott bist. Und dann kommt dieser Engel des Herrn und tötet die 185.000 Mann über Nacht. Das heißt, Sanherib ist da, Hiskia ist bedroht und Jesaja prophezeit, fürchte dich nicht, sagt er, ich werde dich retten. Also wir kommen zu dem zweiten Teil und Gott taucht jetzt als Retter und Schöpfer auf. Der verborgene Gott ist zwar verborgen, aber er zeigt seine Hand, sein Arm ist ausgestreckt. Und er tötet 185.000 Mann. Wenn jetzt tatsächlich bei uns eine Armee steht, das ist ja gerade so, hier steht eine Armee, und wenn Gott eingreifen würde, könnte er mit einem Engel diese über Nacht töten. Und Gott möchte uns das heute Morgen, glaube ich, nahe bringen. Ich glaube, dass für viele von uns Gott so wie verborgen ist. Er ist nicht da. Wir sehen ihn nicht. Er wirkt nicht und wir fragen uns, wo ist er? Und er lässt sich nicht definieren und lässt sich nicht greifen. Aber in der Geschichte deines Lebens und unseres Lebens zeigt Gott eigentlich immer wieder, dass er da ist. Er offenbart sich auch. und zwar als der Retter. Und er rettet hier Jerusalem vor dem Untergang. Die Geschichte geht ja dann noch weiter. Hiskia wird dann krank und Jesaja sagt ihm, du musst sterben. Und wieder demütigt sich Jesaja und zerreißt seine Kleider und tritt vor den Herrn. Und wieder passiert, Gott gibt ihm ein Zeichen und sagt, ich gebe dir noch 15 Jahre und ich lasse die Sonnenuhr 10 Stunden stehen. Das heißt, Gott ist zwar ein verborgener Gott, aber er möchte in uns Hoffnung schaffen, indem er sich in der Geschichte zeigt und indem er zeigt, dass er da ist. Und das ist das Ergebnis am Schluss. Also darauf will Jesaja hinaus. Ihr könnt Hoffnung haben und fürchtet euch nicht. Jesaja 8, Vers 17. Und will hoffen auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat. Gott hat sein Antlitz verborgen, aber genau weil er es verborgen hat, haben wir Hoffnung. Und diese Hoffnung soll real werden und in dem Lesen des Buches und anhand dieser Geschichte möchte Gott uns das zeigen. Ihr könnt auf mich hoffen, ich werde euch retten. Egal was passiert, jetzt auch in dieser Welt, in mir seid ihr sicher. Das ist eure Hoffnung, auch wenn ihr das nicht seht und auch wenn ihr das nicht spürt, aber das ist da. Jesaja 64, Vers 7, nun aber bist du Herr, unser Vater, wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Der verborgene Gott offenbart sich als Vater und als der, auf den wir hoffen können, und als der Neuschöpfer und der schafft, aber hauptsächlich eigentlich als der rettet. Und ich glaube, dass 2022 sich einiges umwälzen wird. Ich hatte das ganz stark auch so als Eindruck, dass wir dieses Licht der Welt sein sollen, dass wir Zeiten des Gebets brauchen und auch so eine Reinigung von den Götzen, darüber habe ich ja schon gesprochen. Und ich glaube, dass viele Umwälzungen kommen. Und ich glaube, dass Jesaja uns hilft, diese Gottesschau zu wissen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, weil ich bin Gott, der was Neues schafft. Es heißt ja dann, dass er Wasser fließen lässt in der Wüste und dass er Berge eben macht. Also Gott wird eingreifen in unser Leben. Und ich glaube, dass wir uns darin bergen dürfen und uns so zurücklehnen und sagen dürfen, es ist zwar jetzt nicht ganz klar, was da gerade passiert, auch wenn es jetzt Krieg gibt oder mit Corona oder was auch immer das ist. Und ich sehe da Gott nicht wirklich wirken, aber wir dürfen wissen, er ist da. Und auch in deinem Leben, da gibt es viele Dinge, die passieren und du denkst, wo ist denn Gott? Er ist so verborgen. Aber Gott lässt es zu, weil er will, dass wir Hoffnung haben. Und diese Hoffnung soll sich gründen, zu wissen, dass er rettet. Er ist der Retter. Da sind wir nochmal zum Schluss bei Namen. Jesaja ist auch ein prophetischer Name. Jesajahu und bedeutet Gott rettet. Gott wird uns retten, egal was passiert, auf seine Art und Weise. Wir können sicher sein. Hier liegt unsere Hoffnung drin. Ich hoffe, ich habe das geschafft, das rüberzubringen, was Jesaja. Das ist schon ein herausforderndes Buch. 66 Kapitel. Aber es ist das meistzitierteste Buch. Man nennt es das fünfte Evangelium auch. Und es ist ein Buch der Hoffnung. Irgendwann geht es ja dann auch noch um den Messias. Lass uns vielleicht in ein Gebet übergehen. Für unsere Welt, dass die Menschen das erkennen, dass es Hoffnung gibt. Und für uns selbst. Gott, du bist verborgener Gott, du lässt dich nicht definieren und wir können dich nicht sehen und greifen. Und oft haben wir das Gefühl, dass du gar nicht da bist, vor allem in unserer Not. Aber du bist auch ein Gott, der rettet und der Neues schafft. Siehe, ich schaffe Neues, seht ihr es nicht? Es sprost schon auf. Und das spreche ich heute Morgen hinein in unsere Herzen, dass du was Neues schaffen willst. Und dass du der bist, der rettet. Wir hoffen auf dich.